Doop. Okay. Also Offenbarung 11. Herr, ich danke dir. So, ich danke für die Offenbarung. So, ich danke für dein Wort überhaupt. So, und immer wieder so total krass zu sehen, so, so was du uns hier gegeben hast und wie du bist und wie du denkst und so, dass du alles ganz treu erfüllst, so wie du es vorher sagst. Ja, du stehst fest gegründet und ich denke, dass du jemand bist, der sich nie verändert, der sich nicht verändern muss. So, ja, also offenbar dich, ich danke dir, Amen. Wir alle kennen das so, die Zeiten, so wo es schwer ist, ne? So und die Zeiten, wo es lustig ist und schön ist und die Zeiten, wo man so viel arbeiten muss, so dass man denkt, man bricht zusammen oder man sehnt sich nur noch nach ein bisschen Einsamkeit. So und die Zeiten, wo man nur einsam ist und darauf wartet, so dass man endlich wieder unter Leuten ist oder was zu tun hat. So, und also, das Leben ist halt so ein Wechsel von hin und her. Und auch als Christ unser Leben, unser neues Leben sieht genauso aus. Und, ne? So manchmal ist Gott so nah und so laut und so intensiv, dass es uns umhaut. So, und manchmal scheint er so weit weg und so verborgen und so still, so dass man denkt, okay, bist du überhaupt noch da? Bin ich überhaupt noch da? So, ne? Und es ist bemerkenswert, wenn ich jetzt so durch die Offenbarung gehe, so komme ich zum Schluss, die Offenbarung ist ein Liebesbrief. So, ist ein Buch voll mit Gnade und Liebe. So, ist ein Buch, wo man noch tiefer Gottes Herz sieht so, und einfach so noch reiner so erkennen kann, wie wahrhaftig er ist und wie gut. So, wie sehr er sich wünscht, dass wir Menschen zu ihm kommen. Und ich meine, es ist eine Sache des Betrachters, ne? So, wie die Dinge erscheinen und wie man Dinge versteht. So, und genauso ist es bei uns als Christen. So, es ist eine Sache der Betrachtung, ob wir gerade durch einen Trübsal gehen oder ob wir erkennen können, selbst im schlimmsten Wind so, ist Gottes Hand dabei und es hat einen Sinn und einen Grund. Und das, weißt du, diese Freude zu finden, selbst im Leid, ne? Das ist einfach nur eine Betrachtungssache. So, und ich glaube, was nie aufhört, so egal wie lange wir mit Jesus gehen, ist so, dass wir immer wieder zu diesem Punkt kommen, wo wir vor Gott stehen und auf einmal wir sehen, wie er die Dinge sieht. Dass er manchmal einen ganz anderen Betrachtungswinkel hat als wir. So, und wie, was für ein Segen ist es dann, so sein, mit seinen Augen dann auf einmal sehen zu können. Ne? So, und klar, von außen her, so die Offenbarung ist einfach nur Zorn und Chaos und Tod und Qualen, ne? Aber wenn man von einer anderen Sache her guckt, so, und heute wird sich das wieder ein bisschen offenbaren, so, dann sieht man einfach nur, so wie viele Menschen kommen hier in diesen letzten 7 Jahren der Menschheit, wo sich die ganze Welt ändert und dreht, wo nichts mehr Bestand hat, nichts mehr so ist, wie es mal war, so, wo sich von einem Tag auf den nächsten alles ändert, wie viele Menschen kommen da zu Jesus Christus, zum Vater, und stehen dann vor seinem Thron als Märtyrer, so und preisen Gott bis in alle Ewigkeit. So eine Riesenerweckung. So, selbst das widerspenstigste Volk der Welt, die Juden, so drehen sich um und verherrlichen Gott. Ne? So, und alles, was Gott prophezeit hat, erfüllt sich. Und wir gucken uns jetzt die letzten 7 schlimmsten Jahre an. Die ersten 3,5 haben wir jetzt hinter uns. Jetzt haben wir letzte Woche die zweite Wehe war zu Ende, macht Gott immer so eine kleine Pause, wo irgendwas passiert, ein bisschen Herrlichkeit, Frieden oder Ruhe, ne, bevor die nächste Wehe kommt. So, und ab jetzt sind wir in den letzten 3,5 Jahren der Menschheitsgeschichte, so wie wir sie hier kennen. So, die letzten 3,5 Jahre der Welt, so wie wir sie kennen. So, Und ich glaube, das sind die schlimmsten 3,5 Jahre, die es je gab. Und trotzdem ist es eine Zeit, obwohl die Welt so dunkel ist, in der Zeit, so dunkel war sie noch nie, obwohl Satan so viele Menschen zu sich nimmt, und ja, die Menschen bevölkert, ne? So viele Besessen da sind, so viel er verherrlicht wird, und so wenig scheinbar von Gott sichtbar ist, ist es trotzdem Gottes Licht für die Menschheit dort so strahlt heller als jemals zuvor. Egal, ob die Menschen glauben oder nicht, wir sehen immer wieder, dass alle Menschen auf der Welt so einen Gott sehen oder hören sogar, ne? Und seine Herrlichkeit erleben. Und sich entscheiden müssen und sich auch entscheiden dort ganz bewusst. Und es ist super erbauend für mich einfach in Zeiten, wo es so scheint, als ob Dinge zusammenbrechen, Menschen gehen würde von Gott, ne? Wo alles, was man aufgebaut hat, so langsam wieder bröckelt. Also dass trotzdem die Zeiten sind, wo ich Gott am lautesten erfahre. Das sind so die Zeiten auf dem Schlachtfeld, das sind die, wo du automatisch nur den Schutz suchst, wo du automatisch nur die stärkste Waffe suchst, ne, und in der Hand nimmst, wo du ganz bewusst nach allem lächst, was dich irgendwie retten kann oder dich da rausholt. Das sind die härtesten und schlimmsten Zeiten in unserem Leben, sind genauso. Das sind die Zeiten, wo wir mit aller Macht und mit aller Kraft und mit ganzem Herzen Gott suchen. Und deswegen ist er auch so hell. Ja, und was für ein gesegneter Mensch ist der, der in den schönen und in den ruhigen Zeiten, wo die Schmetterlinge fliegen, ne, wo man mal rausgenommen wird und zu Hause sitzt, wie David im Tempel, als seine Leute gekämpft haben gegen die Philister. Ja, wie schön sind die Zeiten, wenn man in solchen Momenten ein anderes Herz hat als David damals, ne? Da kam die Geschichte mit Bathsheba und der Ehebruch und dann ging es erst los mit der Familie. Aber wie schön ist es, wenn wir in diesen ruhigen und schönen Zeiten diese gleiche Sehnsucht in unserem Herzen haben: Wo bist du, Herr? Ich möchte dich sehen, jede Minute, jede Sekunde in meinem Leben. Oh, Gott versteht uns und dafür bin ich auch so dankbar. Fangen wir mal an zu lesen. Wir haben aufgehört letzte Woche bei Offenbarung 11, Vers 14. Sechs Posaunen sind rum, das siebte Siegel ist geöffnet. Ne? Die siebte Posaune. Immer das letzte Gericht, ne? Die Posaunen, die Schalen, die Siegel, immer das letzte hat nochmal mehr. Und diese siebte Posaune wird uns jetzt hier ein bisschen erklärt. Und der siebte Engel, der stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel. Die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die siebte Posaune, die letzten 3,5 Jahre, umfassen sieben Schalengerichte. Und trotzdem, obwohl es voll ist mit Gericht und mit dem Zorn Gottes, diese Zornesschalen, die ausgegossen werden, ist es trotzdem eine Posaune, die Gottes Herrlichkeit und Licht zu den Menschen bringt und seinen Sieg verkündigt. Und alles wieder gerade rückt. Eine laute Stimme im Himmel, die sagt: Alle Königreiche, alle Herrscher, alle Mächte, alle Regenten, sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so oft gucke ich mir die Regierungen an oder in der Geschichte die Weltzeiten. Aber alles hat nur so eine bestimmte Zeit und dann schlägt es um und es verliert sich, egal wie mächtig eine Nation war, ne? Oder eine Ära. Aber es wird eine Zeit kommen, wo Jesus wirklich endlich gesiegt hat. Und darauf warten wir noch. Aber ich hoffe nicht mehr lange. Aber irgendwann wird es so sein, dass es nur noch einen König gibt. Das ist für uns zur Erbauung. Daran sollen wir uns erinnern. Und ich habe viele Christen erlebt, die Offenbarung auslassen in ihrem Glauben, aus Furcht, irgendwas falsch zu verstehen oder warum auch immer. So, und es fehlt ein ganz wichtiger Teil. Wir sollen Kinder sein, die warten. Wir sollen die Braut sein, die ihr Öl schon im Gefäß hat, ne, und auf dem Weg ist. Wenn wir auf unser Warten, auf unsere Heimat, auf unser Zuhause, wenn wir darauf warten und das ein Teil von unserem Leben ist, halt, dann haben wir Hoffnung und Kraft, durch die schlimmsten Zeiten zu gehen. Über 100 Millionen Christen werden gerade weltweit gequält, oder gemobbt oder gefoltert oder umgebracht, einfach nur, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Also die Bilanz ist 250 Millionen und mehr, aber alle religiösen Christen raus, wenn man das überhaupt so machen kann, ne? Aber so die Grobschätzung ist 100 Millionen. Hey, das ist eine Menge. Aber wenn ich so diese Bücher lese über Märtyrer oder mit Märtyrern rede, also ich kann nicht mit Märtyrern reden, aber mit Leuten, die verfolgt werden, die da durchgegangen sind und überlebt haben, weißt du, wenn du mit denen sprichst, dann sagen sie trotzdem, du siehst dieses Leuchten und diese Macht und Autorität in ihrem Leben und ihren Augen. So, wo sie sagen, aber selbst in der Zeit war meine Zuversicht was sollen Menschen tun? Selbst wenn ein Mensch mich umbringt, ist das für mich keine Strafe. Dann wache ich auf und bin an dem Ort, wo ich hingehöre. Ne? Und Gott weiß, wie er uns bestärken kann, selbst in Zeiten wie diese. Vers 16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron saßen, die fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen: Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker, die sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden, und dass du deinem Knecht, dem Propheten, den Lohn gibst, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und ich finde Gott schon beeindruckend, weil Gott ist ein Gott, der auf dem Thron sitzt. Und der Thron ist unantastbar. Weißt du, aber trotzdem sitzen diese Menschen, diese 24 Ältesten, die Stämme und die Jünger, ne? Die Stämme Israels, die 12 und die Jünger, die ersten Apostel, weißt du, die haben ihren Thron bekommen vor Gott. Weißt du, und das ist so krass, weil wenn wir unsere Erde wiederkriegen, so wenn Eden 2 kommt oder wie auch immer du es nennen willst, dann, weißt du, dann werden wir da trotzdem wieder herrschen. Es wird wieder unser Besitz sein. Jesus hat es für uns wieder zurückgekauft und er wird es uns auch wieder geben, aber mit einem Unterschied: Er wird nicht mehr zu Besuch kommen, sondern sein Thron wird in der Mitte sein. Und er wird als Oberkönig dort herrschen. Aber trotzdem werden wir, wie die Bibel sagt, dort auch, zum Beispiel im Tausendjährigen Reich, werden wir dort auch richten. Und wir werden, wie sagt man, Leitung haben. Ne? Und ich finde das schon krass, also ich glaube, ich würde das nicht mehr machen. Ich meine, Gott wurde so enttäuscht von uns. Er hat uns irgendwann mal diese Ehre gegeben, ne, auf dem Thron zu sitzen, über die Welt zu bestimmen und über die Schöpfung, und dort zu herrschen. Und wir haben wirklich gefehlt. Nee, das war Englisch. Wir haben wirklich. Nee, auf Deutsch. Also wir haben es wirklich verbockt, vergeigt. Ich habe kein anderes Wort. Ich komme jetzt immer so durcheinander, weil wir so viel Englisch reden und so. Ja, also wir haben es echt vergeigt. Und jetzt guck dir mal die Menschen an, und selbst jetzt, jeder von uns hat Leitung bekommen, ob in der Familie oder in der Ehe oder in der Gemeinde oder auf Arbeit, irgendwo, ne, hat jeder eine Leitungsposition. Und selbst da vergeige ich es andauernd. Aber trotzdem, für die Ewigkeit macht es Gott trotzdem fest, dass er sagt, so ein, ich werde dir trotzdem wieder Verantwortung geben, so ein, und du wirst trotzdem wieder leitende Funktion haben. So ein, aber diesmal in Treue, so, weil du verändert sein wirst. Und die Menschen, die sehen Gottes Gerichte, die Menschen sehen, wie Millionen oder Milliarden zum Glauben finden und erlöst sind, so, und mit Anbetung und Lobpreis durchs Leben gehen. Und trotzdem der Kern, der sagt, mit dir will ich absolut gar nichts zu tun haben. So in Vers 18. Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Weil sie sitzen da, bitter und sauer vor Gott. So, und sind zornig mit ihm, weil er alles zum Ende bringt und sie nicht so machen lässt, wie sie wollen. Und dann geht es aber weiter. Und dein Zorn, also Gottes Zorn, ist gekommen. Und die Zeit und so weiter. Und der Zorn der Menschen, der ist schon groß, aber wie groß ist der Zorn Gottes, ne? Wir haben zwei Meerschweinchen, Motte und Knutscher. Ach ja, Schmatzer. So ein, und weißt, Gott hat diese Meerschweinchen schon irgendwie besonders gemacht. Ich meine, die haben überhaupt nichts mit sich verteidigen, nicht so wirklich. Die können zwar beißen, aber naja. So ein, das wird mich nicht umbringen. So ein, weißt, das Einzige, was sie haben zur Verteidigung, ist eigentlich ihr Quieken. So ein, und das ist eher so ein niedliches, mitleidiges Quieken, ne? Also wenn ich so Quieken höre, also wenn sie sauer sind oder so, dann, naja, würde ich es am liebsten in den Arm nehmen und kurz mal streicheln, so, weil es so niedlich ist. Also ihr Zorn kann überhaupt gar nichts ausrichten. Die können vielleicht ihr Streu ein bisschen vorwursteln oder was weiß ich so, aber also es hat keinen Einfluss auf mich, ne? Und auf meine Umfeld. Aber mein Zorn, der könnte viel verheerender sein. Ich könnte alles zerstören, was ihnen, ja, wo sie drin leben, ne? Ich könnte ihr Zuhause einfach wecken. Ich könnte sie einfach umbringen. Ich könnte alles mit ihnen machen. Weißt du? Mein Zorn würde ihr Leben auf jeden Fall absolut verändern. Aber ihr Zorn hat für mich überhaupt keine Auswirkung. Außer Mitleid. Und genauso wird es bei Gott sein. Die Menschen sind zornig und kämpfen und machen sie auch jetzt, so ein Kämpfen gegen Gott, so ein Versuchen, ihn schlecht zu machen. Der Satan, der Feind kommt in die Gemeinde und versucht zu zerstören, versucht zu lügen, so versucht zu verwirren, versucht zu spalten. So ein, die Menschen versuchen das mit falscher Moral. So ein, ne? Guck dir mal die ganzen Filme an jetzt, so ein, was dir erklärt wird als Mensch, so was richtig und falsch ist. So ein, weißt du, und selbst. So ein, weißt du, da ist so eine Menge Zorn gegen Gott, die Idee Evolution oder Urknall, ne? Gott wegzudenken, so ein, aus allem. So ein, weißt du, da ist so viel Bitterkeit und so viel, was gegen Gott kämpft. Auch für Gott selber ist es ein Quieken, wie das Quieken von einem Meerschwein. So ein, das sind. Ja, wie oft ist es so, dass ich sehe, wenn zwei Menschen von Gott weggehen, ne? Oder wenn ich sehe, wie Spaltung in der Gemeinde gibt, so, wenn ich sehe, wie ich auf einmal zu schwach bin und sündige und immer wieder, so, oder wenn ich sehe, so ein, ist doch egal, so ein, aber wie oft ist es so, dass ich dann, was, den Zorn vom Feind auch spüre, so in meinem geistlichen Dienst oder in meinem Leben, in der Ehe, und ich das Gefühl habe oder so diese Hoffnung verliere, so dass Gott über all dem steht, so, ne? So, weißt du, oder wie viele Menschen gibt es in unserem Leben, für die wir beten und beten? Zum Beispiel meine Eltern, oder meine Familie allgemein, die Gott nicht kennen. Weißt du, und dann siehst du so ein kleines Lichtchen und auf einmal verleuchtet es wieder. Weißt du, und du betest für die Menschen, du hast Hoffnung, vielleicht hat Gott dir irgendwas gegeben, dein Wort, aber das trifft nicht ein. Und du siehst überhaupt keine Frucht da drin. Weißt du, und da wird man manchmal einfach frustriert. Und dann ist die Hoffnung weg und auf einmal hört man auf zu beten oder sich zu freuen. Weißt du, aber das Wichtige ist einfach zu wissen, immer wieder, Gott hat einen Plan und Gott erfüllt seinen Plan. Und Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Und manchmal offenbart er ein paar Teile. Und manchmal ist es verborgen, bis es geschieht. Aber Wie schön ist es, dass wir wie David sagen können, du bist meine Festung, auf den Felsen, auf den ich nicht komme, da trag du mich drauf, weißt du mir den Weg dorthin. So ein, weißt du, so ein Gott hat einen Plan mit uns und nichts und niemand wird den durchschreiten. So ein, wenn ich durch die Offenbarung lese, so ein, dann sehe ich diesen Plan, so wie er sich immer mehr verändert. Wisst ihr noch, letzten Mittwoch, so ein, wo David auf diesen Berg geht, als der Engel da steht und Israel vernichten will mit der Pest, so ein, wo Gott sagt, halte ein, ich habe Mitleid, so ein, und David steht auf diesem Berg, so ein, und Gott sagt zu ihm, wegen seiner Schuld, wegen seiner Sünde, so ein, und Gott sagt zu ihm, bau mir einen Altar genau hier, so ein, und David baut da den Altar und opfert da drauf, ne, Brandopfer und Friedensopfer, und Gottes Zorn ist gestillt. So ein, und Frieden ist wieder da mit Gott. So ein, und was das für ein besonderer Berg war? Dass das genau der Berg war, wo Abraham hingesandt wurde, um seinen Sohn zu opfern. So, dass es genau der Berg ist, so ein, wo, obwohl sie eine Stelle hatten, wo sie opfern sollten, wo David nicht mehr hingehen konnte zu dieser alten Opferstelle, zu diesem alten Altar, sondern so ein Unfrieden in seinem Herzen hatte, dass er gesagt hat, jetzt wird nur noch bei dem Altar geopfert, so ein, bei diesem neuen Altar, den Gott geschickt hat. So ein, das sind, dass genau auf diesem Berg, wo auch der Tempel hinkam, den Salomo dann gebaut hat. So ein, das sind genau an diesem Berg so ein, die drei Kreuze standen, wo Jesus gekreuzigt wurde. So ein, das sind für unser Lamm und für uns stellvertretend. So ein, das ist einfach beeindruckend zu sehen. Lass uns noch den Rest lesen. Und der Tempel Gottes im Himmel, der wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Schon krass, oder? Dass es im Himmel einen Tempel gibt. Wir wissen schon, dass es dort einen Thron gibt. So ein, auch dass es dort einen Tempel gibt. So ein Allerheiligstes, wo Gott sitzt und diese Bundeslade zu sehen ist. So ein, und diese Bundeslade laut der Bibel, wenn man durchgeht, so ein, ist der Thron Gottes. Und in dieser schlimmen Dunkelheit hier, in dieser Zeit des Gerichts, so ein, öffnet Gott die Himmel, so ein, und Johannes sieht, so ein, sieht diesen Frieden mit Gott, diese Bundeslade, so ein, und hat Einblick in das, was damals nur ein Hohepriester hatte, einmal im Jahr, so ein, ins Allerheiligste zu schauen, so ein, und es ist schon cool, einfach zu sehen, in der Offenbarung offenbart sich einiges, warum Gott zum Beispiel gesagt hat zu Mose, der Tempel soll so und so aussehen, diese Stiftshütte, ne? Und später der Aufbau vom Tempel. So ein, weil du hast einmal, kommst in den vorderen Vorhof, so ein, und du hast den Altar dort stehen. Und da war das Opfertier drauf. Und da haben wir Jesus schon gesehen, ne? In Kapitel 5. Das Lamm, das wie geschlachtet vor Gottes Thron sitzt. So, und dieser Altar, so, da wurde drauf geopfert, so, und der sprach für Vergebung. So, dann war da noch im Vorhof dieses Waschbecken, diese große Schale, so, und das sprach geistlich gesehen von der Waschung, ne, dass man reingewaschen wird, von der Reinigung, so, vergeben und gereinigt. So, dann kamst du in dieses äußere Zelt rein. So, und in diesem äußeren Zelt stand auf der linken Seite dieser Leuchter, dieser siebenarmige, gefüllt mit Öl. So ein geistliches Bild für Anbetung, so ein, für die Füllung mit dem Heiligen Geist. Ja. Und der Heilige Geist, der richtet unseren Blick immer auf Jesus, das ist seine Aufgabe. So ein, und bringt uns somit zur Anbetung. So ein. Dann auf der rechten Seite hast du so einen Tisch mit Schaubroten. Ne? So ein geistliches Bild für Stärkung, so für Gottes Wort. So ein, dann kamst du, in der Mitte hattest du diesen Räucheraltar, so ein, wo Weihrauch und so weiter reinkam, so ein, haben wir auch schon gesehen in der Offenbarung, so ein, das sind die Gebete für die Gebete und die Fürbitte, so von den Heiligen. So ein, war Wohlgeruch für Gott, so ein zeigte ein Leben mit Gott. So ein und dann kamst du ins Allerheiligste, so ein, ne, wo einmal im Jahr dieser Hohepriester nur rein durfte und sonst niemand anderes. Und da stand diese, unter anderem diese Bundeslade. So ein, mit dem Sühnedeckel, mit den Engeln drauf, so ein, ne, Gottesthron, der über alles herrscht, auch über die Engel, über jede Kreatur und Schöpfung. So ein, das sind diese Bundeslade, das war der Ort dann, wo man Gott begegnet ist. So, das war der Ort, wo Gott gewohnt hat. Das war der Ort, wo einmal im Jahr der Mensch Zugang hatte, wirklich reell zu Gott. So, und das muss absolut abgefahren gewesen sein für den Hohepriester da drinnen. Mose, der war im Zelt der Begegnung, wollte nicht mehr raus. Ne? Und dann ging er raus und hat glüht wie so ein Glühwürmchen, aber noch heller, sodass die Leute eine Decke über ihn geschmissen haben, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht mehr ertragen haben. Weil sie gesehen haben, wie dunkel sie sind. So, und ich vergesse immer den Namen. Josua? Wer war der Diener von Mose? Wird der nächste Leiter nach Mose, wenn er tot ist? Josua? Josua? Josua, genau. So, und Josua, der Diener von Mose, ohne leitende Funktion, der aber immer Mose angehangen hat, so, und alles für ihn getan hat, so wie der Waffenknecht von Jonathan, so, der durfte da mit rein. So, ne? Und der ist immer gerne ein bisschen länger geblieben als Mose. So, einfach nur, weil das war der Ort, wo man Gott begegnen konnte als Mensch. So. Und ist nicht krass, dass wir jetzt täglichen Zugang haben? So, dass als Jesus gestorben ist am Kreuz, dass auf einmal der Boden sich öffnete, ein großes Erdbeben war, und dieser übelst dicke Vorhang mit Metall gesponnen so zerrissen ist, so dass auf einmal alle Leviten, die da drin standen, ihren Dienst gemacht haben, auf einmal plüpp, die Bundeslade gesehen haben. Es muss ein riesen Schock gewesen sein. Aber nichts ist passiert, keiner ist mehr gestorben. Und uns ist der Zugang da. Und es wird die Zeit kommen, und davon spricht das hier so, wo es einfach nur noch offen ist, und wir nur noch in Gottes Präsenz sind. Und ich finde es krass, dass Gott sich in der Offenbarung in all dem schon offenbart hat. Ne? Ich habe das nur mal rausgesucht, Kapitel 5. Wir sehen Jesus, das geschlachtete Lamm, auf dem Altar. Wir sehen bei der Öffnung der Siegel ne, diese Reinigung, wie diese Siegel, diese Schalen so diese Welt reinigen und die Spreu vom Weizen trennt. So, wir sehen in Kapitel 7 diesen Leuchter, diese Anbetung, diese Füllung mit dem Heiligen Geist, mit diesem heiligen Öl, wo die 144.000 auf einmal erweckt werden und in die ganze Welt gehen und leuchten vom Evangelium und Milliarden zum Glauben kommen. So, wir sehen, haben diese Tisch, das Schaubrote schon gesehen, ne, in Kapitel 10, wo Johannes das Wort Gottes isst, dieses kleine Büchlein. Wir haben, wo er gestärkt wird. Wir haben diesen Räucheraltar gesehen im Kapitel 11 und schon im Kapitel 1 oder 2, wo Gott selber sagt, dieser Räucheraltar, so, das sind die Gebete und die Fürbitte der Heiligen. Und dann, oder im Kapitel 11, wo die zwei Zeugen da sind, ne, die jetzt schon gestorben sind und Fürbitte tun für all die Menschen dort und sagen, komm zu Gott. So, weil der Weg ist frei. Und jetzt sehen wir die Bundeslade, weißt du, Gottes wirkliche Präsenz, so sein Thron wird offenbart. Weißt du, und Gott zeigt nochmal Johannes in dieser Dunkelheit und dieser Bitterkeit von dem Buch, von dieser Bitterkeit her, die von den Menschen ruht, die mit ihnen nichts zu tun haben wollen, dass da kein Vorhang mehr ist, sondern der Zugang frei ist. Das spricht auch von unserem Gang jeden Tag mit Gott. Nimm dein Kreuz auf dich, ne? Jeden Tag. Und von einem erfüllten Leben mit Gott. Wenn jemand wirklich Gott begegnen will, dann muss er Folgendes tun. zuerst kommt die Buße, die Erkenntnis, was ist richtig und falsch, so ein, ne, und dann so die Umkehr, der Wille dazu, so ein, dann die Vergebung, der Altar, ne, so dann kommt die Reinigung, so ein, unsere Füße werden wieder gewaschen, ne, so ein, und wir sind wieder komplett rein, so dann geht's weiter zu dem Leuchter, so ein, weil wenn du rein bist und rein gewaschen, so ein, weißt du, und umgekehrt bist, so dann, dann bist du im Geist, weil das kann nur im Geist passieren, so ein, und du fängst an anzubeten und du hast wieder Frieden über die Dinge, die dich vielleicht runtergedrückt haben, so ein, dann kommt die Stärkung mit Gottes Wort, so ein, und Gott bestätigt und Gott zeigt dir oder lehrt dich, so den Weg besser zu gehen oder wie man überwinden kann. So, dann, dann kommt das Gebet, ne, so, und dein Gebetsleben ist, ist voll und ist frei. So, und nicht nur das, es kommt ein verändertes Leben, das aus deinem Gebet eine Fürbitte wird. So, ein Leben, das sich nicht mehr um sich selbst dreht, sondern das sich auch um andere beschäftigt. So, du fängst an, andere auf dem Herzen zu haben, so, und für Veränderungen zu beten. So, so, und du stehst im Allerheiligsten und bist in der Gegenwart Gottes, weil du seine Stimme hörst und er dich offenbart. So, hey Gott, das, was damals noch als Tempel oder als Stiftshütte da sein sollte, so, und das ist heute unser praktisches Leben geworden, so, und das ist Realität. So. Mann, und wie schade ist es, wenn wir, wenn wir das nicht voll auskosten. Er sagt, wir sind jetzt Priester. So, unser Leben ist jeden Tag, jede Sekunde dieser, sein Gottesdienst. Ne? So, und wir als Priester, unsere Aufgabe ist es, uns um die Menschen zu kümmern, die zu uns kommen. Ne? So, das Opfer zu bringen, Jesus Christus näher zu bringen, so, ihrem Blick wieder zu helfen, auf Jesus zu sehen. So, in der Gemeinschaft zu sein und im Reich Gottes zu arbeiten. In diesem Tempel, in diesem Vorhof. So, ne? Aber auch in der Gegenwart Gottes. So. Ja, wen es interessiert, so, wenn man mal diesen Tempel, dieses Allerheiligste, Heilige, diesen Vorhof und all die Geräte da, die Hauptgeräte zusammenzählt, so, oder oftmals so, und die miteinander verbindet, entsteht ein Kreuz, naja, wie auch immer. So, aber hey, für uns ist es das so ein, halt, für uns ist es nicht nur das Kreuz, sondern, weißt du, für uns ist es der wiederauferstandene Jesus Christus, der uns die Macht gibt. So, weißt du, und er ist es, zu dem wir kommen sollen. Warum, was nützt es mir, zu einem Kreuz zu gehen? So, nicht falsch verstehen, ne? Ich will jetzt nicht dagegen wettern oder so. So, weil das, was ich mit dem Kreuz verbinde, das bringt mir die Freiheit und die Erlösung. So, und da ist das Lamm für mich, das geschlachtet wird. Und ich habe mein Kreuz zu tragen. So, aber dem, zu dem ich gehe und wo meine Hoffnung herkommt, ist nicht das Kreuz. Weil wäre Jesus nicht auferstanden, wäre das Kreuz nichtig. So, und da, wo mein Sieg herkommt und wo unser Sieg herkommt und unsere Erlösung und unsere Gemeinschaft mit Gott, so unsere Unterschrift dafür, dass es jetzt so ist, so, und die Bestätigung und der Siegel mit dem Heiligen Geist, so, und das ist die Auferstehung, das ist ein lebendiger Herr, ein lebendiger Jesus Christus, der für uns Fürbitte tut vom Vater. So, weißt du, das Leben und nicht der Tod ist es, was einen Sieg bringt. So, und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als diesen Weg zu gehen, so, den Gott uns vorgelegt hat. So, weil dieser Weg endet bei der Gegenwart Gottes, so, und bei einer persönlichen Beziehung mit ihm. So, und wir müssen aufpassen, weil ich glaube, die schlimmsten Feinde, die Jesus hatte, das waren die Gläubigen. So, und das waren die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Ne? Das waren die einzigsten, die er wirklich knallhart gescholten hat. Ich meine, er stand vom Kaiser und der hat ihn gerichtet, aber weißt du, da war Jesus war ruhig. So, weißt du, Jesus hat nichts gesagt. Die wollten von Gott Geld haben, damit er in seinen eigenen Tempel gehen kann, um anzubeten. So, Aber er war ruhig und hat bezahlt. So ein bisschen, aber auch diese Religiosität, so, und das ist das, was diese Gegenwart von Gott nimmt. So. Weil guck dir mal die Geräte an, den Altar, das Waschbecken, den Leuchter, die Schaubrote, den Räucheraltar, so, ne, die Bundeslade. So, was hat das alles? Was habe ich damit zu tun, so, ne? Außer dass ich es nutze. So, aber ich habe den nicht erschaffen, ich habe. Das alles spricht von dem Werk, das Gott gemacht hat für mich, und ich muss halt nur annehmen. So, das ist weise, so seinen Glauben zu prüfen manchmal und zu durchforschen. Weißt du, wie. Woher unser Schutz und die Macht kommt, so, die uns antreibt. So, und ob unser Weg gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit oder mit der von unserer. Und weißt du, Veränderung tut weh. So, und das brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen, so, aber ein Beispiel, an das ich noch denken musste, wir hatten neue Räume, und damals in Leipzig, wir haben ja immer Bruchbuden eigentlich gehabt, so, und haben sie dann halt renoviert, ne, weil war billig. Und eine Bruchbude, die wir hatten, das war eine alte Papierfabrik oder eine Bücherdruckerei oder sowas. Und die hatte halt so ein kleines Grundstück dran, in diesem großen Vorhof. Das war ein eingemauertes Quadrat, so vielleicht 10 mal 10 Meter oder noch nicht mal. Und da war Erde, und das war ziemlich bewachsen. So, und niemand hat sich darum gekümmert. Also sind irgendwie diese Baumstämme, die wir hier haben, was aussieht wie Bambus, ne? Und so kleine Bäume, Birken und alles Mögliche, sind da gewachsen und eine Menge Unkraut halt. Und da war ein Eingang in der Mauer, aber du kamst nicht mehr rein in diesen Garten, einfach nur weil der voll war mit so dünnen Baumstämmen, ne? Dicht an dicht an dicht an dicht. Also du konntest mich nicht mal durchschlängeln. Ja, mein Pastor sagt zu mir, okay, dann mach jetzt mal daraus einen schönen Garten. So, dass wir da anbeten können und dort einladen können und die Menschen halt von Jesus erfahren können. Ne? Ich so, okay. Und dann stand ich halt vor diesem Eingang, und musste halt von vorne anfangen, dieses Unkraut, was jemand wachsen lassen hat, rauszuziehen. Ne? Tief zu graben, die Wurzeln rauszuholen. Ich habe einen riesen Berg danach mit kleinen Bäumen und voll von Unkraut und allem möglichen Kram. Weißt du, aber auch so nach und nach, als die Steine dann raus waren, als diesen Riesen da draus waren, kam auf einmal zum Vorschein, dass da so eine wunderschöne, wie heißen die, was waren die orangen Dinger? Diese Pflanzen, Blumen? Ahnung, keine Ahnung. Orchideen? Lilien. En masse, so haufenweise wunderschöne Lilien waren da drin und sind gewachsen. Dann super viele Krokusse und alle möglichen komischen kleinen Blümchen, die wunderschön sind. Habe ich jede einzelne rausgenommen und habe sie erstmal zur Seite gelegt. Dann haben wir die Erde gerade begradigt, haben Wiese gestreut, haben ein kleines Blumenbeet angemacht, und dann halt diese kleinen Blumen, diese Krokusse und alles Mögliche halt versetzt irgendwo hin. Haben die Lilien so schön in dieses Blumenbeet reingemacht, haben Wein angebaut, haben ein bisschen Dünger gemacht, ein bisschen Platz für eine Hütte, und das lang kam mehr und mehr Ordnung rein. Unseren Altar, unser Barbecue-Grill, und ein paar schöne Bänke und ein schöner Steinweg. Und auf einmal nach einer Menge Arbeit, aber unter Kraftaufwand, nach Säuberung, war es auf einmal genau so, wie es aussehen sollte. Und es hatte einen Sinn und es hatte ein Ziel und es kam Frucht. Einmal die Weintrauben, die nicht geschmeckt haben, aber halt auch Frucht so im geistlichen Sinn, die Menschen, die da drin Gott gefunden haben, die Menschen, die da drin bestärkt wurden, mit Gott zu gehen. Ne? Und auf einmal konnten wir das nutzen, und auf einmal wurde dafür gesorgt, dass kein Unkraut mehr dort irgendwie Platz hatte zu wachsen. Das war dann ich, der das machen musste. Und genauso muss es auch mit der Welt passieren. So, Gott hat seinen Plan. So, Gott, sein Bild ist fertig. Er weiß genau, wo was stehen wird. Er weiß genau, wie es am Ende aussieht. Er wusste schon bei der Schöpfung. Er weiß genau, wer wohin geht. Und nichts und niemand wird ihn davon abhalten. Denn das ist unsere Freude und unsere Zuversicht, dass wir endlich nach Hause kommen und so wie die Gottesdienste hier manchmal gestört werden mit der Welt. Ich freue mich, dass es dann dort oben nicht mehr sein wird. Oder das Neue hier unten. Kommen wir noch hin. Dass wir einfach ungestört einfach das sein können, was wir sein wollen. Ich kenne nur Gottes und eine neue Schöpfung und nicht mehr von der Welt. Und ich sehne mich danach. Und jetzt für uns als Gemeinde nur. Gott hat mir jetzt letztens aufs Herz gelegt, dass es jetzt echt Zeit wird, darauf zu achten, dass unsere Zusammenkünfte wirklich auch von innen her so beschützt sind. Weil ich möchte die Welt hier nicht mehr haben. Ich meine, es ist Zeit natürlich auch für Quatsch oder für Smalltalk, nicht so wichtige Sachen. Ne? Wenn sich Heilige treffen, heißt es nicht, dass man die ganze Zeit auf einmal sich mutiert zu einem Paulus oder einer Maria oder so. Ne? Aber das hier soll ein besonderer Ort sein. Weil wir haben die Welt den ganzen Tag müssen uns damit rumschlagen. Und deswegen hat Gott uns Gemeinde geschickt und hat gesagt, das hier soll ein Ort sein, wo ihr einfach mal Frieden habt mit mir. Das hier soll ein Ort sein, wo es einen äußeren Vorhof gibt. Da, wo die Menschen stehen, die Gott nicht kennen und ihn vielleicht kennenlernen wollen. Aber für ihn gibt es eine klare Trennung. Von daher, so bitte ich euch auch so, dass wenn das wieder übernimmt, so wie es mal war, dass ihr einfach auch dann einfach euren Glauben laut macht und einfach sagt, hey, freue mich, dass du da bist. Schön, dass dich Gott interessiert, aber wir wollen ja keine Menschen preisen, wir wollen ja nicht unterhalten werden von weltlichen Dingen oder von perversen oder bösen Sachen, sondern wir wollen ja einfach einen Ort haben, wenigstens ein, zwei Stunden in der Woche, wo wir echt im Frieden mal zusammensitzen können und nicht kämpfen müssen. Sondern einfach genießen können, mit Gott zu sein. Von daher ist es wichtig, auch als Gemeinde halt seinen Glauben halt laut zu leben. Und es ist draußen schon schwer, seinen Glauben manchmal laut zu leben, weil man Angst hat, geoutet zu sein oder sonst was, Verlust zu haben. Aber wirklich, da will ich nochmal jeden bestärken, in der Gemeinde ist es wirklich schwachsinnig, Angst zu haben, seinen Glauben laut zu leben. Und hier ist der einzigste Platz, wo wir keine Angst haben müssen, laut zu beten, weil jeder möchte vor Gott sein und jeder möchte von Gott hören. Hier ist der letzte Ort, wo man sich schämen sollte, dass man einen Wandel hat mit Gott und Fragen hat oder Rat braucht oder Bestärkung braucht oder ein Gebet. Das hier soll der Ort sein, von Gott bestimmt, wo sich seine Kinder treffen können und einfach in Freiheit das leben können, wofür sie berufen sind. Das hier soll ein Stück Himmel sein auf Erden. Von daher, wenn ich jetzt manchmal vielleicht hart erscheine bei manchen Menschen, die Gott hierher schickt, dann mich nicht richten, sondern es hat einen Grund. Manchmal braucht man ein Gesicht wie ein Kieselstein, ne? So wie Jeremia das von Gott bekommen hat, für Israel. Manchmal gibt es auch Zeiten, wo man keine Nachricht für Menschen hat, die sie freut, sondern wo man halt auch mal eine Nachricht übermitteln muss, wo man weiß, das wird sie jetzt erstmal nicht freuen. Und von daher, dafür könnt ihr echt beten, auch für Weisheit. Genau. Also lasst uns beten. Ja, ich danke dir für den Ort hier und dass wir Gemeinde haben. Und ich danke dir für unsere Gemeinschaft hier und ja. Wir sind zwar eine kleine Gemeinde, aber dein Geist ist hier echt stark im Wirken. Und da ist die Zahl überhaupt nicht mehr wichtig. Ja. Ich danke dir für dieses Stückchen Himmel, das wir hier haben dürfen, dass wir einfach mal rauskommen können aus allem. Einfach in Freiheit dich genießen können, untereinander. Wir wissen können, dass wir alle durch die gleichen Sachen gehen müssen. Und dass immer jemand da ist, der da schon durchgehen musste und der genau weiß, so, wo der Weg mit dir da durch ist. Bitte dich, dass du uns bestärkst hier und beschützt und ja, dass ja, unsere Weisheit gibst uns bei jedem hier so und einfach, dass das ein Ort wird und ein Ort bleibt, so wo du verherrlicht wirst und wo du einfach erhoben wirst. So, du sollst derjenige sein, der uns unterhält. So, und du sollst derjenige sein, der hier angebetet wird und bewundert wird. So, und ja, dass wir bestärkt wieder in unseren Alltag gehen können und ja, sagen können, du hast geredet. Ich danke dir für alles, ja. Ja, du bist wunderbar. Amen.